SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Wasserstoff für Deutschland. Auf der Suche nach neuen Energiepartnerschaften ist Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck in Norwegen fündig geworden. Darüber spricht er mit uns im SWR 2 Tagesgespräch. Marder für die Ukraine. In Berlin ist die Freude einiger Abgeordneter groß über die angekündigte Lieferung, berichtet unsere Korrespondentin. Und Hoffnung für die FDP. Bei ihrem Dreikönigstreffen in Stuttgart geht es auch um ihre schwierige Rolle zwischen Regierungsarbeit in Berlin und anstehenden Landtagswahlen. Mein Name ist Tessie Kaufmann. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Auch im neuen Jahr bleiben die Herausforderungen für Europa und Deutschland die alten. Die Bundesregierung sucht auch 2023 nach Alternativen zum russischen Gas. Und zwar möglichst solche, die den deutschen Klimazielen nicht im Weg stehen. Und möglichst aus einem Land, das Menschenrechte nicht mit Füßen tritt. Ein solches Land könnte Norwegen sein. Dort war gestern und heute Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck unterwegs. Und er hat mit Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre eine Energiepartnerschaft vereinbart. Darüber spreche ich mit dem Vizekanzler im SWR2-Tagesgespräch. Herr Habeck, Norwegen ist nach dem Lieferstopp aus Russland zum wichtigsten Gaslieferanten für Deutschland geworden. Ein Drittel des deutschen Gases kommt von dort. Jetzt soll bis 2030 eine neue Pipeline gebaut werden, und zwar für Wasserstoff. Ist Deutschland mit Norwegen als Energiepartner und Lieferant jetzt auf der sicheren Seite?
Naja, natürlich können über alles passieren, aber Norwegen hat sich in der letzten Zeit natürlich als sehr verlässlicher Partner erwiesen. Gleichwohl bleibt es richtig, dass wir als Lektion aus der russischen Abhängigkeit insgesamt nicht wieder in eine so große Abhängigkeit von nur einem Land geraten sollten. Wir haben ja auch verschiedene Wasserstoffprojekte angeleiert mit anderen Ländern. Wir wollen nicht zuletzt die eigene Produktion deutlich hochfahren. Aber Norwegen kann eine wichtige Säule in der zukünftigen Energieversorgung sein. Und diese wichtige Säule zeigt eben in die Zukunft. Im Grunde schließt sich ein Kreis, der im letzten Herbst angefangen hat. Da haben wir für Westdeutschland verabredet, dass RWE früher aus der Braunkohle aussteigt. Natürlich braucht es einen Ersatz dafür. Das sollen wasserstofffähige Kraftwerke sein. Diese wasserstofffähigen Kraftwerke brauchen Wasserstoff. Den produzieren wir in Teilen selbst. In Teilen brauchen wir aber erst einmal Unterstützung. Und diese Leitung aus Norwegen sichert dann die dekarbonisierte, klimaneutrale Energieversorgung ab 2030 im Westen der Republik.
Zunächst soll ja sogenannter blauer Wasserstoff von Norwegen nach Deutschland kommen. Das heißt also, bei der Herstellung von diesem Wasserstoff fällt klimaschädliches CO2 an. Gleichzeitig muss man so eine Pipeline auch bauen, 9000 Kilometer lang. Auch das wird nicht klimaneutral vonstatten gehen. Plus, wir brauchen auch in Deutschland die entsprechende Infrastruktur. Auch die muss gebaut werden. Müssen wir nicht viel radikaler denken, um den Klimawandel noch einzudämmen?
Also erst einmal ist das alles richtig, was Sie gesagt haben, und das ist schon ein ziemlich radikales Projekt, in 7 Jahren eine Pipeline zu genehmigen, zu bauen und die Wasserstoffproduktion entsprechend hochzufahren. Die Pipeline soll so geführt werden, dass sie zwar von der norwegischen Südküste aus startet, dann aber die Offshore-Windparks streift oder kreuzt, sodass dann offshore die Elektrolyse von grünem Wasserstoff in die gleiche Pipeline eingespeist werden kann und dann immer die klimaneutralere Technik, die jeweils vorhandene Technik verdrängt. Insofern ist das ein gutes Projekt, das nicht blauen gegen grünen Wasserstoff ausspielt, sodass wir am Ende beim Erdgas, was ja die dümmste Lösung wäre, hängen bleiben, gleichzeitig aber immer dafür Sorge trägt, dass die bessere, klimaneutralere Energieform eingespeist wird. Und dann müssen wir halt sehen, dass wir mit den Offshore-Windparks schnell in die Puschen kommen, dass die Genehmigungen erfolgen, dass die Aufbauten erfolgen, dass die Elektrolyse auf hoher See erfolgt. Das hat ja auch noch niemand gemacht. Und solange wir das nicht haben, verdrängen wir die CO2-Emissionen aus Erdgas mit dem blauen Wasserstoff, also dekarbonisiertem Erdgas, bis wir genug Grün haben. Aber das Grüne, also der reine erneuerbare Wasserstoff, schlägt immer den blauen und der blaue verdrängt das Erdgas.
Heißt aber erstmal auf jeden Fall müssen wir auch auf blauen Wasserstoff zurückgreifen. CO2 entsteht bei der Produktion von blauem Wasserstoff. Und Sie haben sich ja jetzt in Norwegen auch ein Zementwerk angeschaut, in dem CO2 verpresst wird, also unterirdisch gespeichert wird. CCS heißt diese Methode. In Deutschland ist sie bisher nicht erlaubt. Und auch Sie waren ja, wie viele Klimaschützer, lange gegen diese Methode, weil man eben nicht genau weiß, ob klimaschädliche Gase dann irgendwann mal unkontrolliert entweichen. Jetzt zeigen Sie sich ja doch offen für die Methode. Wie viel Bauchschmerzen bereitet die Ihnen aber?
Es gibt zwei Argumente oder vielleicht gab es zwei Argumente gegen CCS. Das erste ist die Technik sicher? Da gab es Fragen. Und das zweite ist, führt das Setzen auf die CCS, also die Abscheidung von CO2 und das Verpressen im Erdreich, das Speichern im Erdreich zu einem sogenannten Lock-in-Effekt. Bleiben wir bei Kohlekraftwerken beispielsweise hängen, weil wir glauben, mit der Technik diese Klimaprobleme lösen zu können? Und beide sind aus meiner Sicht beantwortet. Erstens, die Technik scheint sicher zu sein, nach all dem, was man in den letzten 20 Jahren in Norwegen für Erfahrungen gesammelt hat. Ich dachte immer, oder die Sorge war früher, dass CO2 kann wieder an die Oberfläche dringen und dabei das Erdreich im gewissen Sinne tangieren. Nun hat Norwegen die Erfahrung gesammelt, dass es mineralisiert. Also der Kohlenstoff bildet sich als feste oder zumindest matschige Substanz im Erdreich und bleibt dann da. Es gibt keine Berichte darüber, dass das CO2 wieder ausgetreten ist, sondern dass es sich verfestigt im Erdreich. Und das Zweite ist, dass diese Technik mehr Energie braucht. Und deswegen macht es nur Sinn, sie dort einzusetzen, wo man keine andere Alternative zur Dekarbonisierung hat. Erneuerbare Energien sind günstiger und effizienter als Kohlekraftwerke, als neue Kohlekraftwerke allzumal. Aber in der Zementindustrie, in Teilen der chemischen Industrie, haben wir bisher keine Alternative gefunden, sie klimaneutral aufzustellen. Und für diese industriellen Prozesse ist es die beste Technik, die wir haben, um die Industrie klimaneutral zu machen. Also sind aus meiner Sicht die beiden berechtigten Sorgen beantwortet oder beantwortbar. Und vorsichtig soll man sein, aber man soll nicht vor lauter Vorsicht in eine Verhaltensstarre verfallen. Und deswegen in der Tat bin ich der Meinung, wir sollten uns mit dieser Technik positiv, konstruktiv beschäftigen.
Die Sicherheit dieser Methode ist ein Punkt, die Sicherheit der Pipeline ein anderer Punkt. Wir haben ja gesehen, es gab Sabotageakte auf die Pipeline Nord Stream 1 und 2 in diesem Herbst und die haben gezeigt, wie anfällig Infrastruktur ist. Wie wollen Sie denn die Leitungen aus Norwegen, auch die neue Pipeline, die jetzt gebaut werden soll, schützen?
Ja, vor allem geht es erst einmal, solange der Krieg andauert, mit Russland, von Russlands Angriff gegen die Ukraine, um den Schutz der bestehenden Pipelines, also auch der fossilen Energieinfrastruktur. Die Norweger und zunehmend auch andere europäische Partner bewachen diese Pipeline mit allen verfügbaren Techniken. Das war großes Thema hier in Norwegen in den Gesprächen mit dem Premierminister und ist natürlich auch Thema schon vorher gewesen. Wir haben verschiedene Sicherheitsgremien, die jeweils die Informationen austauschen, die Technik zur Überwachung, Drohnen, aber auch Schiffe, Militärschiffe zur Verfügung stellen. Also da müssen wir wirklich ein Augenmerk drauf richten. Das ist allerdings, das passiert. Also das kann ich allen sagen, dass alles, was möglich ist, getan wird. Nur muss man sich eben klar machen, es sind viele tausend Kilometer Gaspipelines in der Nordsee. Trotzdem, also es ist eine große Strecke, trotzdem ist da viel unterwegs, um diese Pipelines zu bewachen. Und das wissen auch alle potenziellen Angreifer.
Herr Habeck, erlauben Sie mir aus gegebenem Anlass noch auf ein anderes Thema kurz zu sprechen zu kommen, der Krieg in der Ukraine und die Unterstützung Deutschlands, die ja im Grunde auch mit der ganzen Energiesicherheit zu tun haben. Die Bundesregierung, die will jetzt doch Marder-Panzer und eine Patriot-Flugabwehrbatterie an die Ukraine liefern. Woher kommt jetzt dieser Sinneswandel?
Der kommt daher, dass die Bundesregierung immer in einer abgestimmten Form entschieden hat, also immer mit den wichtigen alliierten Partnern, das sind vor allem die USA und jetzt auch Frankreich, im Gleitflug geblieben ist. Und die Franzosen und die Amerikaner haben, wie wir auch, ihre Prinzipien verändert, quasi der Situation angepasst, um der Ukraine auch die Offensivkraft zu geben, das besetzte Gelände zurückzuerobern. Und entsprechend hat die Bundesregierung auch ihre Haltung überprüft und ist zu der Entscheidung gekommen, dass die Marder-Panzer, also Kampfpanzer, jetzt geliefert werden können.
Ist es der erste Schritt und als nächstes kommt dann der Leopard 2-Panzer?
Nun, es ist ein Schritt, der vor ein paar Monaten noch nicht gangbar erschien. Und nun ist er gangbar geworden, weil die alliierten Partner sich entsprechend auch positioniert haben und es keinen deutschen Alleingang gibt. Über Kampfpanzer wird bisher viel gesprochen, aber da gibt es keine Entscheidung. Und insofern kann man jetzt nur den Status heute berichten. Das sind die Marder und die Patriot-Abwehrraketen, die geliefert werden. Insgesamt sieht man natürlich, dass wir heißt es nicht nur die Bundesregierung oder Deutschland, sondern Europa und die USA, ihre Entscheidung immer wieder der Situation auf dem Schlachtfeld angepasst haben. Also ich gehe da fern und fest aus, dass es weitere Dynamiken gibt, die die Ukraine weiter unterstützen werden, angemessen jeweils zur Situation, die wir dort beobachten.
Robert Habeck war das, Vizekanzler und Wirtschafts- und Klimaschutzminister im SWR2-Tagesgespräch. Wir haben es vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und in dem Gespräch haben wir es gerade schon gehört, die Ukraine bekommt Schützenpanzer und Flugabwehrbatterien auch aus Deutschland. Lob dafür kommt aus der Ukraine, aber auch von einigen deutschen Politikern. Die zeigen sich höchst erfreut über den Schritt. Es gibt aber auch Kritik. Anja Günther fasst die Stimmung zusammen.
Das Verteidigungsministerium spricht von einem Kraftakt, denn es muss jetzt schnell gehen mit der Lieferung der etwa 40 Schützenpanzer vom Typ Marder. Noch im ersten Quartal sollen sie in der Ukraine ankommen. Dass die zugesagte Lieferung aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz richtig und für die Ukraine wichtig ist, begründet Regierungssprecher Steffen Hebestreit so.
Dass wir an eine Situation kommen, in der wir, was die Ringtausche angeht, also die Versorgung mit Militärgerät aus russischer oder sowjetischer Produktion an ein Ende langsam geraten, dass sich die Kriegslage in der Ukraine verändert.
Neben den Marder-Schützenpanzern erhält die Ukraine aus Deutschland auch ein Patriot-Flugabwehr-Raketensystem. Ergänzend zu dem Patriot-System, das die USA liefern. Was die Bundeswehr außerdem stemmen muss, ist die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an den für sie ungewohnten Waffensystemen. Ungefähr 8 Wochen soll das dauern. Am Rande einer Norwegen-Reise betont Vizekanzler Robert Habeck, das Vorgehen der Bundesregierung sei mit den Bündnispartnern abgestimmt.
Es gibt eine Zusage der Bundesregierung, die Marder, die vorhanden sind, der ukrainischen Armee zur Verfügung zu stellen, im Geleitflug mit den Franzosen und mit den Amerikanern, die ähnliche Waffengattung zur Verfügung gestellt haben.
Waffenlieferungen müssen innerhalb der NATO und mit den europäischen Partnern abgestimmt werden, so die Linie der Bundesregierung. CDU und CSU werfen Kanzler Scholz vor, dieses Argument vorzuschieben, weil er selbst nicht vorangehen wolle. Der CDU-Verteidigungsexperte Johann Wadefuhl findet, Scholz sei ängstlich und getrieben von den Bündnispartnern USA und Frankreich. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagt,
die Entscheidung des Bundeskanzlers zur Lieferung von Marder-Panzern an die Ukraine ist richtig, aber sie ist natürlich spät. Die Franzosen, Macron handelt, Scholz zaudert.
Anton Hofreiter von den Grünen, also auch Teil der Ampelkoalition, klingt eher wie Opposition. Zwar lobt auch Hofreiter die Marder-Entscheidung des Kanzlers, fordert von Olaf Scholz grundsätzlich aber ebenfalls mehr Entscheidungsfreude und Tempo.
Man fragt sich, was eigentlich die Bundesregierung so lang behindert hat. Und das Argument mit dem Alleingang, naja, man kann halt auch mal Führung zeigen. Und das hat jetzt Frankreich gezeigt und man kann hoffen, dass einfach Frankreich weiter vorangeht.
Weiter vorangehen, genau das. Das befürchtet Linken-Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte. Die Linke lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine grundsätzlich ab. Entsprechend besorgt zeigt sich Korte.
Ich glaube, dass sich hier der Bundeskanzler, der versucht hat, zunächst eine besonnene Rolle dort zu spielen, hat treiben lassen von Grünen wie Anton Hofreiter und den jungen Liberalen, was ich für wirklich verantwortungslos halte, denn das ist ein weiterer Schritt zur Eskalation.
Doch die Marder-Entscheidung liegt gerade mal auf dem Tisch. Da gibt es schon Diskussionen über weitere Waffenlieferungen.
Schützenpanzer sollen also in die Ukraine geliefert werden. Und dort herrscht angeblich derzeit gerade eine Waffenruhe. Russland hat sie verkündet, anlässlich des russisch-orthodoxen Weihnachtsfestes, das derzeit gefeiert wird, auch von einigen Ukrainern. 36 Stunden soll sie gelten, bis morgen Abend. Längst ist aber klar, dass diese Waffenruhe gebrochen wurde. Schon am Morgen meldete die ukrainische Seite Gefechte in den Städten Kramatorsk und Bachmut. Frage an unsere Korrespondentin in Kiew, Andrea Bär. Wie gestaltet sich die Lage denn dort und anderswo in der Ukraine gerade?
Also was die von Russland einseitig angekündigte Feuerpause angeht, ist sie aus ukrainischer Sicht nicht eingehalten worden. Es lässt sich nicht überprüfen, ob der Beschuss, den es heute gab auf verschiedene Städte, ob dieser Beschuss nun vor Beginn dieser einseitig ausgerufenen Feuerpause war oder danach. Es ist nach ukrainischen Angaben so, es gab im Cherson gab es Explosionen, dort wurde ein Mensch getötet. Und dann eben in Donetsk im Osten des Landes, da wurde Kramatorsk zum Beispiel mit Raketen beschossen, es wurden Häuser beschädigt. Oder auch ein weiterer Ort, Gorachowo, wurde mit Granaten beschossen. Dort ist ein Krankenhaus getroffen worden. Es hat einen Verletzten gegeben und es hat eben auch zerstörte Häuser gegeben. Und aus ukrainischer Sicht besteht ja ohnehin keine offizielle Feuerpause, denn Kiew hat gesagt, wir machen da sowieso nicht mit.
Genau, also die Ukrainer haben das ja schon vor Beginn der Waffenruhe angekündigt, haben das Ganze auch zynisch genannt. Kann man sich das jetzt eigentlich so vorstellen, dass es im Moment weitergeht wie vor dieser Waffenruhe?
Also was den Beschuss angeht, muss man ja sagen, aus russischer Sicht gibt es eine 36 Stunden lange andauernde Waffenruhe entlang der Front. Und es war nicht ganz klar im Vorfeld, denn zum Beispiel hat ein Vertreter der selbsternannten und inzwischen annektierten auch von Russland selbst Volksrepublik dann jetzt gesagt, also wenn wir angegriffen werden, dann werden wir zurückschießen. Also da ist die Lage irgendwie unklar. Und ansonsten gibt es Kämpfe in Bachmut, also im Donbass. Und aus ukrainischer Sicht gibt es eben keine Feuerpause, weil sie gesagt haben, das ist einfach nur ein Ablenkungsmanöver. Es wurde vermutet, zum Beispiel vom Präsidenten Zelensky, dass Russland eben etwas Luft brauche, so die ukrainische Sicht, um zum Beispiel eben bei Bachmut Truppen, Munition oder Militärtechnik dorthin zu versammeln, in Ruhe, in Anführungszeichen.
Welches Ziel verfolgt denn Russland dann mit so einer Waffenruhe? Geht es da dann nur um die eigene Bevölkerung?
Ja, die eigene Bevölkerung ist ja nicht direkt von dem Krieg betroffen, es sei denn, es gibt eben zum Beispiel Drohnenangriffe auf Ziele in Russland, die die Ukraine ja offiziell nicht immer unbedingt bestätigt. Aus russischer Sicht wird ja gesagt, wir wollen eben über Weihnachten, über das orthodoxe Weihnachten eine Ruhe hineinbringen. Wir wollen, dass die Menschen im Donbass eben auch Weihnachten feiern können, orthodoxe Weihnachten jetzt am 6. und 7. Januar. Und das bedient in gewisser Weise dann wieder das Narrativ, dass die russische Seite ja sagt, im Donbass, also im Osten der Ukraine, gäbe es einen Völkermord an Russen. Die Russen müssten geschützt werden, die dort leben. Und jetzt spielt man den Ball sozusagen wieder so zurück und sagt, na schaut mal, die Ukraine hält sich ja überhaupt nicht dran. Sprich, sie erlaubt euch nicht einmal, Weihnachten zu feiern. Also so ist ungefähr die russische Lesart.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, auch in der Ukraine wird ja das orthodoxe Weihnachtsfest gefeiert. Ist davon denn überhaupt irgendwas zu spüren in diesen Tagen?
Ja, es ist natürlich sehr, sehr eingeschränkt und die Stimmung ist natürlich auch nicht gerade weihnachtlich, denn die Menschen haben ein sehr anstrengendes, mit viel Beschuss Neujahr hinter sich. Neujahr ist ja auch ganz, ganz wichtig in der Ukraine und übrigens auch in Russland. Und ja, es gibt heute Abend Gottesdienste, die Leute werden natürlich hingehen. Es gibt ja noch einen Streit, einen Machtkampf, muss man eigentlich eher sagen, zwischen den beiden orthodoxen Kirchen in der Ukraine. Aber dennoch werden viele Menschen heute am 6. und am 7. Januar versuchen, irgendwie weihnachtlich zu feiern. Aber natürlich angesichts der Lage, also es gibt Kämpfe, Menschen haben Angehörige verloren, Leute sind verletzt, sind heimatlos geworden, sind vertrieben. Also angesichts dieser Tatsache ist natürlich den meisten nicht unbedingt nach Feiern zumute.
Ja, und man kann sagen, pünktlich aber vor diesem Weihnachtsfest kam jetzt die Botschaft, kann man sagen, aus dem Westen, auch aus Deutschland, dass jetzt doch Schützenpanzer geliefert werden sollen an die Ukraine. Wie wird das denn derzeit aufgenommen in der Ukraine?
Ja, absolut positiv natürlich. Also alle haben sich bedankt und gleichzeitig das auch verbunden mit dem Argument, es gibt überhaupt keinen Grund, uns nicht direkt eure Panzer zu liefern. Also das natürlich mit Blick auf den Leopard, den die Ukraine ja auch schon seit langem, langem fordert oder sich wünscht von Deutschland. Natürlich haben sich die Ukrainer und die ukrainische Führung auch bedankt bei den USA, die ja auch liefern wollen und auch Geld schicken. Also das ist absolut positiv hier aufgenommen worden, aber immer verbunden eben mit der Forderung oder dem Argument, dass man sagt, also es wird auf gar keinen Fall reichen.
Unsere Korrespondentin in Kiew, Andrea Beer, war das mit Einzelheiten zur gebrochenen Waffenruhe in der Ukraine. Ja, und während im russisch-orthodoxen Christentum, wir haben es eben gehört, heute Weihnachten gefeiert wird, begehen katholische Christen heute den Dreikönigstag, auch in Deutschland. Es ist traditionell der Tag, an dem sich die CSU zu ihrer Klausur im Kloster Seeon trifft. Dieses Jahr geht es auch um viel, denn die Landtagswahl in Bayern steht an. Und so hat die CSU ihr Treffen genutzt, um mal wieder verbal in Richtung Berlin zu schießen. Parteichef Söder warf Kanzler Scholz in seiner Rede unter anderem, Zitat, absolute Führungsschwäche vor. Ganz so einfach wie die CSU als Oppositionspartei in Berlin hat es die FDP wiederum nicht bei ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart. Zwar stehen auch die Liberalen vor einem schwierigen Wahljahr, außer in Bayern noch in Hessen, Bremen und in Berlin, wo die Wahl wiederholt wird. Doch auf die Bundesregierung schießen ist für die FDP nicht mehr drin als Koalitionspartner. Und doch gibt es innerhalb der Partei so einige Kritik an der Ampel. Über die Stimmung in der FDP und wie sie mit ihrer Rolle in der Regierung umgeht, darüber berichtet aus Stuttgart Hans-Joachim Viehweger.
Endlich wieder ein Dreikönigstreffen in Präsenz. Die Freude darüber ist bei den FDP-Anhängern einhellig. Beim Blick auf die Rolle der Partei in der Ampelkoalition sind die Meinungen aber geteilt.
Persönlich war ich nie ein Freund der Ampel, ganz im Gegenteil. Aber ich bin sehr dankbar und froh, dass die FDP als Korrektiv jetzt noch in der Regierung agieren kann.
Ohne uns wäre es deutlich schlimmer.
Ja, die FDP sucht sich halt mehr Durchsetzer gegen die Grüne.
Die sinnvollen und zielführenden Kompromisse muss man machen.
Allerdings würde ich mir schon ein bisschen wünschen, dass die FDP mehr ihre Linie und ihre Kante herausarbeitet.
In der FDP-Spitze weiß man, viele Anhänger fremdeln mit der Ampel. Umso mehr verteidigen führende Liberale wie der baden-württembergische FDP-Chef Michael Theurer die Koalition mit SPD und Grünen.
Regieren ist nichts für Feiglinge. Man muss Kompromisse eingehen, man muss schwierige Entscheidungen treffen. Freiheit braucht Mut. Auch das ist ein Motto für das Jahr 2023.
Und auch Parteichef Christian Lindner greift das Thema auf. Die Beteiligung an der Ampel falle der FDP nicht leicht. Regieren mit der Union wäre aber auch nicht einfacher. Es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen und das Land zu gestalten.
Es ist unbefriedigend, nur die Parteilyrik der eigenen Rechtschaffenheit vorzutragen und dabei zu beobachten, wie andere das Land in eine Richtung führen.
Eine falsche Richtung soll das heißen. Und dazu gehört aus Sicht der FDP die Energiepolitik, bei der Generalsekretär Bijan Dzirsaray auch Konfliktstoff innerhalb der Ampel benennt. Er plädiert für die ergebnisoffene Prüfung von Gasförderung durch Fracking und längere Laufzeiten der verbliebenen drei Atomkraftwerke.
Niemand in Europa kann verstehen, dass ein Land wie Deutschland von dem Instrument der Laufzeitverlängerung nach April keinen Gebrauch macht. Die Frage der Laufzeitverlängerung ist auch eine Frage der europäischen Solidarität, meine Damen und Herren.
Technologieoffenheit, das fordert für die FDP auch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Deutschland müsse die Möglichkeiten der Kernfusion oder neuer Züchtungstechnologien in der Landwirtschaft nutzen und Ängste überwinden.
Bei allen Technologien werden zuerst die Risiken und fast nie die Chancen gesehen. Die Welt, sie wartet nicht auf uns.
Nach der akuten Krisenbewältigung im vergangenen Jahr müsse sich Deutschland jetzt auf Wachstum konzentrieren. Das ist denn auch die Hauptbotschaft von Parteichef Lindner. Auch um des Klimaschutzes willen.
Wenn dieses Land vorne mitspielen will bei der Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, dann müssen wir zuerst die wirtschaftlichen Grundlagen dafür wieder schaffen. Festkleben war gestern, anpacken ist jetzt das Gebot der Stunde.
Ja, und am Kopf dieser FDP steht noch immer Christian Lindner. Und der versucht noch immer, sehr viele Rollen auf einmal zu spielen. Vielleicht zu viele, analysiert Markus Sambale in seinem Kommentar.
Manchen ist schon ein Christian Lindner in der deutschen Politik zu viel. Die FDP kann dagegen nicht genug bekommen von ihm. Wenn man genau hinguckt hier beim Dreikönigstreffen, dann war auch Christian Lindner dreimal hier. Lindner Nummer 1, der Finanzminister. So einflussreich in der Bundespolitik war ein FDP-Mann lange nicht. Lindner kann staatstragend und ja, Lindner kann auch Kompromisse. Dann ist da der Lindner Nummer 2, der pragmatische Parteichef, der seinen Leuten erklärt, warum die FDP das Ampelprojekt mit SPD und Grünen weiter betreibt und auch gigantische Schulden mitträgt, um nämlich das Land durch die Krise zu führen. Und dann gibt's den Lindner Nummer 3, den Parteichef, der irgendwie Oppositionspolitiker geblieben ist, den Konflikt mit SPD und Grünen sucht in der Finanz- und Energiepolitik. Er scheint wieder lauter zu werden. Kein Wunder, denn die FDP dümpelt bundesweit knapp über der 5%-Hürde und es stehen schwierige Landtagswahlen an. Die FDP und der dreifache Lindner, das birgt Chancen, aber auch das Risiko, dass dieser Spagat am Ende von 4 Jahren Koalition schief geht.